herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört? Deinem Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Los geht's mit einer Ankündigung, dass das Aus für die Halonfeuerlöscher in der Luftfahrt ja beschlossen ist. Bis zum 31. Dezember 2025 sind Halonfeuerlöscher erlaubt bzw. Werden geduldet, aber danach ist Schluss. Halon war jahrzehntelang beliebt, weil es wirksam und für den Menschen relativ ungefährlich ist, aber es schädigt die Ozonschicht und deshalb wurde die Produktion schon Ende der 80er Jahre begrenzt und jetzt zieht die EU den Schlussstrich. Ab Jahresende ist Halon auch in der Luftfahrt tabu. Was heißt das für uns im Allgemeinen? Für ELA-1-Flugzeuge, also unter 1200 Kilo, gilt, ein Feuerlöscher ist überhaupt nicht vorgeschrieben. Wer aber freiwillig einen Halonlöscher eingebaut hat, muss ihn jetzt ausbauen und entsorgen. Für schwerere Flugzeuge über 1200 Kilo wird es komplizierter. Sie brauchen einen Feuerlöscher an Bord, aber welchen nehme ich denn da? Klare Vorgaben fehlen denn hier? Einige sagen, ein handelsüblicher EN3-Feuerlöscher aus dem Baumarkt reicht. Andere meinen, sobald der Feuerlöscher in einer Halterung schreckt, braucht er auch eine Luftfahrtzulassung, weil er dann eingebaut ist. Die EASA verweist auf die Empfehlung von den USA und da gibt es den US-Standard UL2B.C. Der bringt dir aber nicht so viel, weil die Löschmittel, die da vorgesehen werden oder aufgezählt werden, die gibt es in Europa teilweise gar nicht. Oder wenn, dann zu ordentlichen Preisen für 1500 Euro das Stück. Das ist natürlich heftig. Es bleibt also spannend. Es gilt, Halonlöscher raus. Das ist ganz klar. Halon ist raus. Alternativen prüfen und Notverfahren im Flughandbuch können. Du weißt, das Cockpit ist das sowieso ja die letzte Option. Vorher solltest du gucken, dass du auf dem Boden gelandet bist. Und sind wir mal ganz ehrlich, die meisten haben ihre Feuerlöscher irgendwie so angebracht, dass man teilweise eh nicht drankommt. Also wenn ihr einen habt, prüft nochmal, wie er eingebaut ist. Aber auf alle Fälle, wenn es ein Halonlöscher ist, dann raus damit.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Weil wir letzte Woche ja über das Chaos beim LBA berichtet haben und ich so im Nachsatz gesagt habe, es gibt viele Leute, die rübergehen, ist das Thema natürlich nochmal ganz heiß geworden. Und der Ingo Rösch, den wir ja auch bei der Podiumsdiskussion der Airlovers in Hildesheim dabei hatten, der hat einen sehr schönen Artikel zum Ausflaggen im Fliegermagazin geschickt. Den Link packe ich euch in die Shownotes, hier ein paar Auszüge davon. Es scheint ein Trend zu sein, immer mehr Piloten lassen ihre Lizenz nicht mehr in Deutschland, sondern bei einer anderen EASA-Behörde führen. Beliebt ist vor allen Dingen die österreichische Austro-Control. Dort gilt man als freundlich, schnell und es gibt keine Sprachbarriere. Durch die Vereinheitlichung der EASA-Lizenzen ist das auch kein Problem. Eine PPL aus Wien ist genauso gültig wie die aus Braunschweig. Aber warum machen das so viele? Ganz klar, das Medical, über das wir schon geredet haben. Viele Piloten haben Angst, beim LBA ihr Tauglichkeitszeugnis zu verlieren. Die flugmedizinische Abteilung steht seit langem in der Kritik. Andere Abteilungen arbeiten durchaus ordentlich, aber die Skepsis bleibt. Und dann gibt's dann noch die ZÜP, die Zuverlässigkeitsüberprüfung. Ein rein deutsches Konstrukt, das gibt es woanders gar nicht. Alle 5 Jahre dürfen wir tolles Ermittlungsverfahren über uns ergehen lassen, wo alles abgefragt wird. Und ohne ZÜP kriege ich keine Lizenz. Wie gesagt, nur in Deutschland. Manchmal braucht man eine ähnliche Prüfung nur für den Flughafenausweis, aber nicht für die Lizenz. Das Ganze macht das Ausflaggen natürlich attraktiv, aber nicht alles wird automatisch besser. Auch im Ausland kann es Hürden geben. Einige Fliegerärzte berichten zum Beispiel, dass die Austro-Control bei Blutwerten sogar strengere Grenzwerte hat als das LBA. Und niemand kann ausschließen, dass sich die Regeln dort irgendwann ebenfalls verschärfen oder, wer weiß, ein Land irgendwann aus der EU austritt. Soll schon mal vorgekommen sein. Wer den Schritt gehen will, muss den Wechsel bei der neuen Behörde beantragen. Bei der Austro-Control geht das relativ einfach über ein Online-Formular. Dann werden die Unterlagen vom LBA übermittelt und die neue Behörde stellt eine frische Lizenz aus. Knackpunkt sind oft die medizinischen Unterlagen. Gerade ältere Daten oder Untersuchungen fehlen manchmal und wenn Akten unvollständig sind, stockt der Prozess. Darum der Tipp. Immer vorher selbst eine vollständige Kopie der eigenen Medical-Akten anfordern. Die Übertragung kann einige Monate dauern, manchmal auch länger als ein Jahr. Während dieser Zeit bleibt die alte Lizenz aber gültig. Die Kosten insgesamt überschaubar, meist irgendwo im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich. Insgesamt heißt es, das Ausflaggen kann sinnvoll sein, wenn man es rechtzeitig und gut vorbereitet. Also nicht erst, wenn ich Probleme habe, dann ist es eh zu spät. Den ganzen Artikel verlinke ich euch, wie gesagt, in den Shownotes. Ansonsten findet ihr ihn auf der Seite vom Fliegermagazin. Dann ein anderes heißes Thema, was wir in letzter Zeit ja häufiger mal besprochen haben, sind Drohnen. Gerade eigentlich von Nord- bis Süddeutschland überall ein Thema gewesen. Erst in Dänemark, dann in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, dann in München. Überall waren Flughäfen betroffen von Drohnen, unerlaubten Drohnenflügen. Woher die jetzt kommen, mag jeder für sich selbst entscheiden, ob das russische Spionagedrohnen waren oder einfach nur irgendwelche Volldeppen, die dann auf diesen Zug aufgesprungen sind. Da gibt es wahrscheinlich viele Antworten. Aber wir haben uns natürlich alle gefragt, das können wir uns doch nicht bieten lassen, dann muss es doch eine Drohnenabwehr geben. Und daran wird tatsächlich geforscht. Hier die Infos dazu. Drohnenabwehr ist komplexer, als man denkt. Am Nationalen Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme in Kochstedt bei Magdeburg arbeitet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt genau daran. Wie erkennt man unerwünschte Drohnen und wie wird man sie wieder los? DLR-Forscher Johann Dauer erklärt, je nach Situation braucht es ganz unterschiedliche Methoden. Bei einer Menschenmenge, etwa bei Konzerten oder politischen Veranstaltungen, will man natürlich nicht, dass eine Drohne einfach abstürzt. Stattdessen setzt man auf Netze und sogenannte Jägerdrohnen, die das Flugobjekt mit Greifarmen einfangen und abtransportieren. In anderen Fällen ist es technischer. Man kann Drohnen auch täuschen, indem man ihnen falsche Positionsdaten vorgaukelt und ihre GPS-Signale manipuliert. So bewegt sich die Drohne plötzlich ganz anders als vom Piloten vorgesehen und fliegt im besten Fall dorthin, wo sie keinen Schaden anrichtet. Das alles ist aber ein hochdynamisches Feld. Wir erleben derzeit ein regelrechtes Wettrüsten zwischen denen, die Drohnen einsetzen und denen, die sie abwehren müssen. Ständig braucht es neue Updates und Lösungen, weil sich die Technik auf beiden Seiten rasant weiterentwickelt. Das DLR forscht deshalb bereits in der nächsten Generation der Drohnenabwehr. Der Standort Kochstedt spielt dabei eine Schlüsselrolle. In einem der wenigen Orte in Deutschland, an dem Verkehrsflugbetrieb und Drohnenforschung gleichzeitig möglich sind. Hier testet man sowohl Drohnensysteme als auch die entsprechenden Abwehrtechnologien. Einzigartig, sagt Dauer, und deshalb arbeitet das DLR dort auch eng mit Behörden und Sicherheitsorganisationen zusammen, um Technik und Bewertung und Empfehlungen für den Einsatz zu geben. Auch Sachsens-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann sieht großes Potenzial. Angesichts der aktuellen Sicherheitslage will das Land die Drohnenforschung in Kochstedt weiter ausbauen. Seit 2021 betreibt das DLR das Erprobungszentrum, ursprünglich mit Fokus auf zivile Anwendung. Inzwischen wird dort aber klar, Drohnen sind längst nicht mehr nur Spielzeug oder Forschungsgerät, sie sind ein richtiger Sicherheitsfaktor. Und wer sie kontrollieren will, braucht die passende Technologie. Es ist also spannend und es ist nicht so, dass wir komplett blank sind. Es wird da also schon länger dran geforscht. An den großen Flughäfen ist teilweise einfach die Verwirrung, da wären dafür zuständig, die Flughäfen, die Bundespolizei oder wer. Und wie machen wir es denn am besten, ohne natürlich den Luftverkehr zu gefährden, weil GPS-Jamming, und das ist natürlich auch dann ein Problem für die Flugzeuge an sich. Gehen wir von den kleinen zu den großen Drohnen. Es gab einen schweren Unfall bei einer Flugshow, und zwar mit XPeng-Flugtaxis. Ein schwerer Unfall auf der Luftfahrtshow in China wirft Fragen zur Sicherheit der chinesischen Flugtaxis von XPeng auf. Also genau jener Firma, die sich erst vor wenigen Tagen auf der IAA in München als Zukunftsvision des urbanen Fliegens präsentiert hat. Bei der Show im Nordosten Chinas kollidierten zwei Fluggeräte des Tochterunternehmens Erot, stürzten dabei ab und gingen in Flammen auf. Nach chinesischen Medienberichten wurden mindestens eine Person verletzt, Lebensgefahr bestand aber offenbar nicht. Der Unfall ist brisant, denn XPeng gilt als einer der führenden Entwickler elektrischer Flugtaxis und kooperiert seit 2023 mit Volkswagen. Allein die Entwicklung hat Gründer He Xiaopeng nach eigenen Angaben rund 600 Millionen Euro investiert. Die Fluggeräte besitzen bereits eine Sonderfluggenehmigung in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Marktstart war eigentlich für das kommende Jahr geplant. Doch nun steht alles unter einem schlechten Stern. Die Ursache des Zusammenstoßes ist nämlich noch unklar und das Unternehmen hat sich bislang überhaupt nicht geäußert. Fachleute spekulieren über technische Defekte, Navigationsprobleme oder auch menschliches Versagen. Besonders tragisch, die Präsentation erfolgte vor laufenden Kameras und jeder hat es gesehen. Das Video zeigt, wie die beiden unbemannten Fluggeräte miteinander kollidieren und anschließend zu Boden stürzen. Bilder, die das Verfahren, die das Vertrauen in die junge Technologie deutlich erschüttern dürfte. Das ist ganz klar. Das Besondere an dem Modell ist, dass es kein klassisches Flugtaxi, sondern ein Hybridkonzept ist. Ein sechsrädriges Geländefahrzeug, auf dessen Landefläche ein zweisitziges Flugmodul montiert ist. Bei Bedarf klappt das System seine Motoren aus und startet senkrecht. So will man die Abhängigkeit von speziell Starten und Landeplätzen reduzieren. Bin mal gespannt, wie das da weitergeht, aber dass die Chinesen da deutlich weiter sind als wir, das wussten wir. Dass da eventuell auf nicht die gleichen Sicherheitsstandards gesetzt wird wie in Europa und in Amerika, das haben viele vermutet. Jetzt haben wir vermeintlich dafür einen Beweis, wer weiß. Jetzt was für den Fliegerstammtisch. Es gab einen Führungswechsel am Himmel. Airbus hat Boeing überholt. Die Airbus A320-Familie hat die Boeing 737 offiziell überholt und ist jetzt das meistverkaufte Passagierflugzeug der Welt. Mehr als 12.250 ausgelieferte Maschinen stehen bei Airbus inzwischen in den Büchern, der rund 37 Jahre nach dem Erstflug der A320 erreicht wurde. Zum Vergleich, die Boeing ist schon seit den 1960er Jahren unterwegs und erhielt den Titel über Jahrzehnte. Der entscheidende Faktor für den Führungswechsel, die Produktionsprobleme bei Boeing natürlich. Während Airbus im September 2025 stolze 73 Jets auslieferte, kamen aus dem Boeing-Hallen nur 38 Stück, gebremst durch Qualitätsmängel, FAA-Auflagen und Nachwirkungen des Vorfalls mit der 737 MAX 9 bei Alaska Airlines. Damit hat Airbus seinen Vorsprung endgültig ausgebaut und das Ganze passt ins größere Bild. Schon 2024 lag Airbus mit 766 ausgelieferten Flugzeugen klar vor Boeing mit nur 348. Die Zukunft? Naja, Airbus ist für die nächsten Jahre ausgelastet. Über 20.000 Bestellungen liegen im Auftragsbuch, davon allein 7.000 A320-Familien. Selbst wenn Airbus jetzt nichts Neues mehr verkaufen würde, wäre die Produktion fast 10 Jahre lang gesichert. Ganz ohne Sorgen läuft es aber auch in Toulouse nicht, denn das Pratt & Whitney Triebwerk macht weiterhin Probleme mit Materialfehlern, Inspektionen und so weiter. Ist es ganz schön schwierig geworden, die Flugzeuge auszuliefern. Die A320 stehen bereits auf dem Hof und werden als sogenannte Glider dahingestellt. Naja. Sind wir mal gespannt. Ihr wisst Bescheid. Beim nächsten Fliegerstammtisch könnt ihr damit angeben, dass ihr wisst, dass die A320-Familie die 737 überholt hat. Kommen wir zu den News oder zu den Events und zwar einer Ankündigung für das nächste Jahr. Es findet natürlich die Aero statt. Die Vorbereitungen für die Aero 2026 in Friedrichshafen laufen auf Hochtouren und das in einem ausgesprochen positiven Marktumfeld. Die GAMA, die General Aviation Manufacturing Association, meldet für das erste Halbjahr 2025 weltweit 4,3% mehr ausgelieferte Flugzeuge und einen Umsatzplus von fast 10%. Die Branche erwartet sogar, dass in diesem Jahr so viele Businessjets ausgeliefert werden wie zuletzt 2007. Das spürt natürlich auch die Messeleitung. Tobias Brezel, der Projektleiter der Aero, der ja auch schon häufiger bei uns zu Gast war, spricht von einem enormen Interesse und einem deutlich höheren Anmeldestand als im Vorjahr. Mit anderen Worten, die Hallen werden voll sein. Und das gilt quer durch alle Sparten, von den Ultraleichtflugzeugen über die Business Aviation bis zu den neuesten Elektro- und Hybridkonzepten. Der Business Aviation Show Hub wächst weiter und zieht 2026 auch in die große Halle A1, wo früher auch die Segelflieger waren. Das wird also spannend, da wird richtig was geboten werden. Das Static Display wird erweitert und der bekannte Business Aviation Dome letztes Jahr zum ersten Mal dabei, kehrt in noch größerer Form zurück. Zu den bestätigten Ausstellern zählen Namen wie Bombardier, Textron, Piper, Pilatus, Daher, JetX, DC Aviation, Atlas Air Service, also die komplette Prominenz der Business Aviation. Auch die UL-Hersteller werden wieder stark vertreten sein in den Hallen B1 bis B4. Vom Nachbau historischer Flugzeuge wie den Junkers bis zum modernen Gyrocopter wird es da einiges zu sehen geben. Zukunftsthemen findet man dann in der Halle A7, wo die elektrischen Flugzeuge und die Hybridantriebe gezeigt werden. Auf der Innovation Stage berichten internationale Branchenvertreter über Fortschritte und Herausforderungen. Die klassischen Schul- und Reiseflugzeuge mit Kolbenmotor werden natürlich auch wieder da sein. In den Hallen A3 und A4 sind Cirrus, Piper, Diamond, Tecnam, Extra und Elixir vertreten. Es ist einiges geboten. Es wird auch wieder die Aero Career Days geben am 24. und 25. Also insgesamt wird uns nicht langweilig. Tragt euch den Termin an, 22. bis 25. April nächsten Jahres. Dort findet die Aero statt.
Sie steht in fast jedem Hangar, hat Millionen Piloten in die Luft gebracht und ist für viele der Inbegriff des Fliegens. Die Cessna 172 Skyhawk. Seit ihrem Erstflug 1955 begleitet sie Generationen von Flugschülern, Piloten und Vereinen. zuverlässig, ehrlich und unerschütterlich. In dieser Folge erzähle ich ihre Geschichte von Clyde Cessnas Visionen über die ersten Serienmodelle bis hin zur modernen Version mit Glascockpit. Und weil wir wissen, dass sie nicht überall die Bühne bekommt, die sie verdient, greifen wir auch eine Hörerstimme auf. Einer unserer Hörer schrieb uns auf Instagram, die Magazine seien voll mit Berichten über dünn finanzierte 600 Kilo ULs mit Rotax-Motor, aber kaum jemand verliere ein Wort über die Skyhawk. Genau deshalb widme ich ihr diese Episode. Es geht um Technik, Rekorde, Anekdoten und um das besondere Gefühl, wenn man mit einer 172er zum ersten Mal alleine abhebt. Eine Hommage an das meistgebaute Flugzeug der Welt. Stell dir vor, wir stehen zusammen in einem Vereinshangar. Zwischen alten Koffern, Ölgeruch und dem Knarzen der Hangartore glänzt sie im Licht. Die Cessna 172 Skyhawk. Kaum ein Flugzeug hat mehr Piloten geprägt. Kaum eines steht so oft am Anfang einer fliegerischen Laufbahn und wahrscheinlich verbindet auch dich mit ihr eine Erinnerung. Die Reise startet 1927 in Wichita, Kansas. Clyde Vernon Cessna, eigentlich Farmer, aber besessen vom Fliegen, baut sein erstes Flugzeug aus Holz und Stoff. Es war kein Industrieprojekt, sondern eine Leidenschaft. Doch daraus wuchs etwas Großes, die Cessna Aircraft Company. In den 30ern und 40er Jahren machten sich die kleinen robusten Flugzeuge wie die Cessna 120 und die 140 einen Namen. Nach dem Krieg kam die Cessna 150 und wurde schnell zum Standard in Vereinen und Flugschulen. Parallel drängte die Firma in die Business Aviation. Die Citation Jets, die noch heute fliegen, machen Cessna zum Synonym für Vielseitigkeit. Die Nachkriegszeit war ein Boom. Kriegspiloten suchten Anschluss ans zivile Fliegen. Flugschulen wuchsen, Vereine sprossen aus dem Boden. Genau in dieser Phase legte Cessna den Grundstein für ein Flugzeug, das zur Legende werden sollte. Mitte der 50er Jahre brauchte Cessna etwas Neues. Ein Flugzeug, das mehr konnte als die 150, aber trotzdem erschwinglich und einfach blieb. 1955 hob die erste Cessna 172 ab. 1956 begann die Serienproduktion. Die Konstrukteure entschieden sich für den Hochdecker. Das bedeutete beste Sicht nach unten, einfache Handhabung, gerade für Flugschüler ideal. Im Vergleich zu Piper oder Beechcraft traf Cessna damit einen Nerv und die Verkäufe schossen in die Höhe. Das Konzept: Robustheit und Einfachheit. Ein Dreibeinfahrwerk mit Bugrad ersetzte das klassische Spornrad. Unter der Cowling arbeitete der Lycoming O320 mit 150 bis 160 PS. Damit erreichte die 172 rund 200 km/h und konnte etwa 1200 km weit fliegen. Vier Sitze, ein Gepäckfach, perfekt für ein Wochenende mit Familie oder Freunden. Und über die Jahre entwickelte Cessna die Maschine stetig weiter. Von der 172A über die 172N bis zur modernen 172S mit Garmin G1000 Cockpit. Doch egal welche Variante, die Grundidee blieb unverändert. Wer Pilot wird, begegnet ihr fast zwangsläufig. Die Skyhawk steht in Flugschulen auf der ganzen Welt. Warum? Weil sie Fehler verzeiht, stabil fliegt und preiswert im Unterhalt ist. Viele sagen, wer die 172er beherrscht, kann fast jedes Flugzeug fliegen. Und auch Vereine lieben sie. Ersatzteile sind verfügbar, Wartung unkompliziert. Kurz gesagt, die Skyhawk ist der VW Golf der Lüfte. Und mit ihr sind natürlich auch Geschichten verbunden. 64 Tage in der Luft. 1958 flogen Robert Timm und John Cook nonstop 64 Tage lang in einer umgebauten 172. Betankt wurde per Schlauch von einem Tankwagen, gegessen wurden Konserven, der Rekord steht bis heute. Die Maschine mit Kennzeichen November 9172 Bravo ist im Museum von Las Vegas zu sehen. Über 44.000 gebaute Exemplare, kein anderes Flugzeug erreicht diese Zahl. Zum Vergleich, von der Boeing 747 gibt es nur rund 1.500 Stück. Der erste Soloflug für unzählige Piloten fand er in einer 172 statt. Der Moment, wenn der Lehrer aussteigt, man Gas gibt und merkt, jetzt bin ich alleine in der Luft. Mehr als nur Schulung. Rettungsflüge in Alaska, Fotoflüge, leichte militärische Einsätze, selbst Weltumrundungen hat die kleine 172 möglich gemacht. Heute hat die 172er längst Kultstatus. Piloten nennen sie ehrlich, verlässlich, unkompliziert. Sie ist vielleicht nicht die schnellste, nicht die modernste, aber sie ist die treueste. Die aktuellen Modelle haben Glascockpits, Autopilot, IFR-Ausrüstung. Konkurrenz gibt es reichlich. Cirrus SR20, Diamond DA40. Aber die Skyhawk bleibt, weil sie funktioniert. Und vielleicht geht es bald noch weiter. Elektro- und Hybridversionen wurden bereits getestet. Wer weiß, vielleicht brummt der Leucoming irgendwann nicht mehr, sondern summt nur noch leise elektrisch vor sich hin. Und jetzt stell dir vor, du sitzt wieder in einer 172er. Der Motor läuft, die Tragflächen werfen Schatten auf die Bahn, Gas rein, die Nase hebt ab, du löst dich vom Boden. Dieses unscheinbare Flugzeug schenkt dir den Himmel. Genau deshalb bleibt die Skyhawk mehr als Metall und Motor. Sie ist Lehrmeister, Begleiter und manchmal sogar ein Freund. Die Cessna 172 ist kein Rennwagen der Lüfte. Definitiv nicht. Ich nenne unsere Vereins-Cessna liebevoll unseren Traktor. Aber sie ist die verlässlichste Maschine, die man sich wünschen kann. Sie hat Generationen von Piloten geprägt und wird es auch weiter tun. Vielleicht bald elektrisch. Und jetzt noch zum Abschluss meine Frage an dich. War dein erster Alleinflug auch in einer 172er? Oder verbindest du eine andere Geschichte mit diesem Flugzeug? Schreib's uns gerne auf Instagram oder auch als E-Mail an feedback@privatpilotenlounge.fm. Und damit zurück zum Johann.
Und wo wir gerade bei den Terminen sind, natürlich ist jetzt nicht mehr so viel los, deswegen kann ich euch nur noch zwei Termine ans Herz legen, und zwar in Kempten mal wieder Echo Delta Mike Kilo. Dort findet ein Fly-In zum Saisonabschluss statt. Am Sonntag, den 26. Oktober, sind die Landungen für jeden nicht gewerblichen Verkehr frei. Danach beginnt die PPR-Zeit in Kempten. Also gönnt euch den Spaß, fliegt bei hoffentlichen wunderschönen Oktoberwetter noch einmal schnell nach Kempten, 26.10. Die Landungen sind frei. Und am 31.10. findet eine Halloween-Party am Flugplatz Bitburg statt. Nähere Informationen findet ihr auf flugplatz-bitburg.de. Der Flugplatz Bitburg hat die Kennung Echo Delta Romeo Bravo. Das Ganze findet am 31.10. statt. Ab 20 Uhr ist die Party am Gange. Es gibt einen DJ, es gibt Halloween-Drinks, es geht bis tief in die Nacht. Und je nachdem, vielleicht kommt er ja mit dem Flieger dahin. Also wie gesagt, 31.10. ab 20 Uhr am Flugplatz Bitburg. So viel zu den News und den Events. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, dann sagt Bescheid. Ich versuche es dann beim nächsten Mal wieder einzubauen. Bis denne.